Meine Brüder und Schwestern, die Heiligen Auserwählten und Ersehnten Gottes. Das sind wir. Ersehnt, auserwählt und geheiligt von Gott für seinen Sohn, für ihn selber. Ich möchte eine gewisse Ergänzung heute Mittag geben und eine zusammenfassende Schau dessen, was wir heute Morgen sahen. Wir haben heute früh am Vormittag die unerhörte Tatsache zu erfassen versucht, dass alles, was auf Erden geschehen ist und geschieht und geschehen wird, nicht ziellos und planlos und beziehungslos in den Raum gestellt ist, sondern dass alles war, was dann ist und wieder sein wird, in einer kontinuierlichen, das heißt in sich selbst fortgesetzten Linie. Was war, wird wieder sein. Und alles, was einmal sein wird, was noch kommen wird, und es kommen noch große und gewaltige Dinge. Den Anfang haben wir verspürt und stehen mittendrin. Alles, was sein wird, das ist gewesen in den Äonen, steht da im Urtext, die vor uns waren. Sodass, wenn einer seine Bibel kennt, er gar nicht überrascht werden kann. Denn der Herr sagt, ich habe euch alles vorausgesagt. Und er hat uns alles, was wir brauchen, zum Heilen, zur Vollendung, hat er uns niedergelegt in seinem lebendigen und trüglichen Wort. Nur kennen wir das Wort zu wenig. Haben wir zu wenig Zeit und Liebe und Verlangen nach diesem Wort. Und das ist unsere Not. Aber gegeben ist von Gottes Seite her alles. Und der Glaube, der darf nur mit leeren Händen, mit brennendem, verlangendem Herzen alles fassen, was Gott uns zueignet, was er uns bereitet, was er für uns beschlossen hat und was er uns geben will und geben wird. Mein Mittagsthema jetzt in dieser Stunde lautet: Anfang und Ende, sie reichen sich die Hände. Ja, und ich lese dazu zwei Worte, eines aus dem Alten und eines aus dem Neuen Testament. Das Wort aus dem Alten Testament kennen wir alle auswendig. Es sind die beiden letzten Verse des 126. Psalmes. Der 126. Psalm ist ein Stufenlied. Das heißt, zunächst als Israel die Stufen hinaufstieg zum Heiligtum, zum Tempel, da sangen sie beim Hinaufsteigen dieses Lied. Deshalb übersetzen auch viele das Lied der Hinaufsteigenden oder das Stufenlied. Und es gibt ja eine Reihe, etwa 14 Stufenlieder gibt es in der Schrift. Das sind lauter kurze Psalmen im Psalterbuch. Und das ist ein solches Stufenlied, der 126. Psalm, das Lied der Hinaufsteigenden. Wir sind ja auch Hinaufsteigende. Unser Herr ist ja schon längst hinaufgestiegen, um uns seine Stätte zu bereiten, auf das, wo er ist, auch wir sein sollen. Und nun steigen wir hinauf, durch Freude und Leid, was wir brauchen, wie es Gott schickt, steigen wir hinauf, aus der Tiefe, in die Höhe. Auch wir sind Menschen, die singen Lieder der Hinaufsteigenden. Hinauf in die Höhe. Die beiden letzten Versen, die lauten so: Die mit Tränen säen. Wir sind alle Saatleute. Jeder Augenblick deines Lebens ist ein Saatkörnlein. Jedes Gebet, das du sprichst, dieser Gedanke, den du zu Gott schickst, jede Sehnsucht, die dein Herz geschlot wie eine heilige Flamme, das ist ein Saatgut. Wir säen hier. Wir säen und wir streuen den Samen in das Land. Aber wir säen mit Tränen. Mit Tränen wird hier gesät. Nicht mit Jauchzen, Jedes Säen, das ist ja ein Ausgeben, ein Verschütteln des heiligen Saatgutes, das wir nicht vergeuden dürfen. Es gibt wunderbare Verheißungen. Ich habe bei manchen fast 50 Jahre gebraucht, bis ich sie kapierte. Wer aus Gott ist, der bewahrt sich. Und er kann nicht sündigen, denn sein Same bleibt in ihm. Wirklich ein Wort. Und dieses Wort hat eine siebenfache Bedeutung. Sein Same bleibt in ihm. Wirklich ein Wort. Ich wage gar nicht, bei einer gemischten Versammlung dieses Wort zu deuten. Das muss man erlebt haben. Wenn der Same in uns bleibt, können wir nicht sündigen. Aber wir sehen den Samen. Wir geben uns selbst unser tiefstes Liebesverlangen. Dem, dem es gebührt allein, das ist der Herr Jesus, das ist Gott, der Vater, dem geben wir unsere Kraft und unsere Zeit und unser Geld und unsere Liebe und unser Köstlichstes, das Edelste, was wir haben. Die Schrift sagt, das böse Weib fängt den edlen Samen. Aber davon will ich jetzt nicht sprechen. Was sind das alles für wunderbare Dinge? Unter dem bösen Weib sind böse Weiber gemeint, nicht die Ehefrau. Nebenbei bemerkt, dass niemand auf einen falschen Gedanken kommt. Hier sehen wir letzte, tiefste und wunderbarste Geheimnisse aufleuchten, die eben Gott nur wenigen erschließen kann. Aber wie nehmen wir dies, das Wort er in seiner prophetischen, erbaulichen Bedeutung, die mit Tränen sehen? Was werden die? Die werden mit Jubel erlösen. Auf jede Tränensaat auf Erden. Und was war dein Leben bis jetzt? Wie oft hast du geweint? Wie oft warst du enttäuscht? Wie oft hat eine ungestillte Sehnsucht dein Herz gequält, gepresst, dass bittere Tränen dir die Wangen hinunterliefen? Wie oft? Wie oft? Schon die kleinen Kinder, wenn ihre Puppe kaputt ist, dann weinen das kleine Mädchen von 2 oder 3 Jahren. Diese Tränen sind wertvoll vor Gott. Tränen sind Samen der Freude. Und jetzt sehen alle unser Saatgut von Zeit und Kraft und Geld und Liebe. Das ist alles Saatgut, das sehen wir. Das geht immer mit rein. Das geht nicht so einfach. Das kostet einen Kampf. Aber wenn wir mit Tränen sehen, werden wir mit Freuden ernten. Oder mit Jubel. Jubel ist ja mehr als Freude. Und Jauchzen ist noch mehr als Jubel. Das ist gesteigerte Freude. Freude, Jubel, Jauchzen, Frohlocken. Die Bibel ist voll von diesen Ausdrücken. Das ist keine Schwärmerei, sondern das sind reale, wirkliche Dinge von einer unerhörten inneren Kraft, die unser Leben ausmachen. Ich bin jetzt ein bisschen in Andeutungen geblieben, seid mir nicht böse. Ich will das nur einleitend sagen, die mit Jubel, mit Tränen sehen werden, mit Jubel ernten. Und jetzt geht auf einmal diese Aussage, die in der Mehrzahl stand, geht jetzt in die Einzahl. Alle Aussagen, die in der Einzahl sind, die gehen auf Christus. Und alle Aussagen, die in der Mehrzahl sind, die gehen auf die Seinen. Sei es nun Israel, sei es die Gemeinde des Körpers, seien es die erretteten Nationen, seien es alle Wesen und Welten im ganzen Universum. Und jetzt geht es auf die Einzahl. Ich sehe es noch einmal. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Es geht in die Mehrzahl. Und jetzt gilt ja alles. Er geht hin unter Weinen und trägt den Samen zur Aussaat, um ihn auszusäen, um ihn herzugeben, um ihn wegzuwerfen. Unter die Dornen, auf den Felsen, auf das gute Land und so weiter. Er geht hin unter Weinen und trägt den Samen zur Aussaat. Er kommt heim mit Jubel und rückt seine Garben. Wenn diese Garben sehr schwer sind, sodass der Wagen fast zusammenbricht unter der Wucht der Garben, dann redet das Alte Testament von der Kabod. Und das heißt Herrlichkeit. Das heißt Herrlichkeit. Brüder, der Glaube, der ahnt etwas, der weiß etwas von diesen Dingen und frohlockt darüber. Das ist das eine Wort, das ich lesen will. Ich lese es noch einmal. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Also wenn du weinst, dann denke daran, daraus wird einmal Jubel werden. Weine nur. Es ist besser zu weinen, als dass die Tränen sich nach innen kehren und in dir brennen. Weine nur. Jesus hat auch geweint. Tausend hat auch geweint. Dieser Tränen braucht man sich nicht zu schämen. Diese Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Der große Christus, der Sohn Gottes, geht hin, er kommt vom Himmel und geht hin in die Erde und geht hin in alle Tiefen und geht hin in die Totenreiche. Geht hin. Das ist ein Wort aus der Militärsprache. Das ist, wenn man in ein feindliches Land kommt, als Sieger. Das Wort geht hin. Geht hin unter Weinen und trägt den Samen zur Aussaat. Kommt heim. Setzen Sie sich hierher, sagt Gott zu seinem Sohn im 106. Fall. Setzen Sie sich hierher zu meiner Rechten und ich will dir alles zu Füßen legen. Geht hin unter Weinen und trägt den Samen zur Aussaat und kommt heilig Jubel. Und rät seine Garten. Und zu diesem Garten darfst auch du gehören, Brüder und Schwester. Zu diesem Garten, die der Sohn mit Jauchzen, mit Jubel heimträgt. So, dass er fast die Last der Herrlichkeit zu groß ist. Ja, das ist die biblische Schau. Das ist das überschwängliche Evangelium, das der Glaube durch die ganze Bibel zieht. Im Neuen und im Alten Testament. Jetzt habe ich ein neues alttestamentliches Wort gelesen. Zu meinem Thema Anfang und Ende, Aussaat und Ernte. Und jetzt lese ich noch ein neutestamentliches Wort. Das neutestamentliche Wort lese ich aus dem ersten Johannesbrief im 2. Kapitel. Da lese ich vom 13. und 14. Vers die erste Hälfte. Hört mal gut zu. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Die Väter erkennen und sehen die Anfänge. Kindlein sehen das nicht. Die Kindlein sehen nur ihr Spielzeug und was vor Augen ist. So sind die meisten Gläubigen noch Kindlein. Aber die Väter, die schauen bis in die Wurzeln alles Geschehens. Bis in die Quelle, in den Urquell aller Dinge. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Die Kindlein, den hat er auch geschrieben, denen sind die Sünden vergeben. Die Kindlein wissen, mir sind meine Sünden vergeben. Aber die Väter, die sehen, was vor Anfang ist. Und wissen, dass der Anfang, wie wir vorhin hörten, von unserem lieben Hans, der Anfang ist Christus. Und das Ende? Wer ist das? Das war auch. Und das Ende? Aber der Christus am Anfang, der war allein. Aber der Christus am Ende, der hat eine Vervollständigung. Der hat eine Fülle. Der hat ein Vollmaß. Der hat eine Kapot auf Hebräisch. Eine Doxa auf Griechisch. Eine Herrlichkeit auf Deutsch. Und diese Herrlichkeit, und jetzt sage ich etwas. Ich weiß, dass mich die meisten verstehen werden. Diese Herrlichkeit sind wir. Das ist Evangelium. Er fährt heim mit Jubel und trägt seine Garten. Bruder und Schwester, da seid ihr auch dabei. Und er kommt der weißen Wald und trägt jubelnd, jubelnd seine Garten heim. Heim, heim, brausende Wogen mich tragen. Heim, 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 führen mich himmlische Scharen. Ja, jetzt noch ein zweites Wort. Ich habe euch Feder geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Ihr werdet sagen, das hast du ja schon mal gelesen. Jawohl, das steht zweimal hintereinander, weil das so wichtig ist. Wenn wir die Anfänge sehen, göttlich sehen, in prophetischer Schau sehen, in siebenfacher Entfaltung sehen, in einer Spirale, die sich in sieben gewaltigen Wendungen hinaus in die Vollendung dreht, wenn wir das sehen, dann wissen wir auch das Ende. Das Ende aller Dinge sieht nur der auch die Anfänge aller Dinge sieht. Und das sind die Väter. Die Väter sehen die Anfänge. Die Väter sehen das Ende. Die Kindlein noch nicht. Aber die Kindlein werden ja Jünglinge. Die bleiben ja nicht Kindlein. Und die Jünglinge werden ja Männer und Väter. Brüder, was sind das für Dinge? So, das war Einleitung. Und jetzt komme ich, jetzt will ich erst auf die Uhr gucken. Jetzt will ich versuchen, euch zu zeigen, Anfang und Ende reißen sich die Hände. Wer die Anfänge aller Dinge, Wesen und Welten und Geschehnisse kennt, aus der Schrift, das kann kein Spaten, der Erdforscher, die Erdrüstung, die Erdrinde erkunden, das können die nicht ausfinden. Und das Ende, das kann kein Philosoph ausdenken. Dazu ist sein Verstand viel zu gering. Aber der Glaube kann das sehen. Die Väter von den Anfang. Und deshalb schreibt denen der Johannes seine Briefe und sein Evangelium. Und die Väter schauen das Ende bis zum Ziel. Das sind die Teleios, das sind die Vollkommenen oder die Zielstrebigen. Man kann nur ein zum Ziel streben, wenn man das Ziel sieht. Wenn ich nicht weiß, wo liegt Bern und fahren der Wende rum und ende in Moskau oder in New York, da komme ich nicht an mein Ziel. Ich muss das Ziel kennen. Und so sehen wir das Ziel Gottes. Aber nun gehe ich hinein und will sehen, wie weit ich komme. Ich will euch einige Anfänge zeigen nach der Schrift und will euch zeigen, wie diese Anfänge, die waren vor Grundlegung der Welt oder vor Grundlegung der Welt an oder anfangen mit dem Fall, mit dem Verderben der Welt, das sind die Anfänge, die Sünde und so weiter. Wie das am Ende mal sein wird. Denn Anfang und Ende, die sind nicht ewig gegenseitig, gegeneinander, als Kontrahenten, als Gegner, sondern die sind miteinander. Die reichen sich die Hände, wenn sich zwei Menschen die Hände reichen. Das war wunderbar. Sogar wenn wir die Hände falten, das heißt, ich erkläre, ich will mich nicht wehren, hier bin ich. Hände falten bedeutet, ich kapitulisiere vor Gott und lasse mir von ihm alles gefallen. Wunderbar. Und so will ich euch jetzt zeigen, im großen Westen stehen, Anfang und Ende reißen sich die Hände. Erstens, Himmel und Erde. Jetzt gibt acht. Jetzt fange ich immer erst vorne an. Und gebe dann gleich drauf das Ende. Ich überspringe das gesamte Weltgeschehen. Aber ich zeige euch Anfang und Ende. Wie reichen sich die Hände? Und dass wir verstehen, wohin alles führt. Wo alles endet. Wo alles mündet. Dass unser Herz freut und dass du den Jammer deines Lebens, deiner Ehe, deiner Familie, deines Berufes, deines leiblichen, der seelischen und der geistigen Zustandes ertragen kannst und nicht zusammenbricht und froh wirst. Weil du das Ende gesehen hast. Und das Ende kannst du sehen, weil du den Anfang erkannt hast. Und wie ein Vater in Christo ist oder eine Mutter in Christo, sehen Anfang und Ende. Ich lese. 1. Mose 1, Vers 1. Das ist der Anfang. Und da heißt es, im Haupt Schuf. Elohim. Gott in seiner Erniedrigung als Elohim. Das war die erste Erniedrigung Gottes. El heißt das starke, verfügbare, Eloah und Elohim ist die Mehrzahl. Deshalb heißt ganz wörtlich übersetzt, was ich jetzt sage, das klingt euch ganz dumm, im Anfang schuf Gott heißen die Götter, die Himmel und die Erde. Der Anfang. Und die Erde war wüst und leer. Sie war. Man kann auch übersetzen, sie war. Ja, sie war dann wüst und leer, aber sie wurde das, sie war. Von Anfang war es nicht so. Nicht als ein Tohuwabohu hat Gott die Welt geschaffen, sagt die Schrift ganz deutlich. Mal genug, jetzt schnell das Ende, Offenbarung 21,1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Das Meer, das sind die Wassermassen im Indischen und Atlantischen Ozean, natürlich. Tote Meer ist ja auch ein Meer. Und das Erdebeginn im Heiligtum und in der Stiftshütte und die 10 Ehenmeere im Tempel, das waren ja auch Meere. Aber das Meer ist ein Behältnis der Toten. Ein Behältnis der Toten. Nicht mehr, es gibt noch mehr. Das Meer war die Toten. Nach der Auffassung der ältesten Kirchenväter, hinter denen wir weit, weit zurückstehen, die weit mehr gewusst haben als wir, ich habe ja euch heute Morgen einst erzählt, die sie geglaubt haben, wie der Adam, der Urmensch, der noch nicht geteilte Urmensch, wie der Gemeinschaft hat mit dem Himmel und herrscht über die Vögel im Himmel und Gemeinschaft hat mit den Tieren, mit den Fischen und mit den Ungeheuern im Meer und herrscht über sie. Und wie der Gemeinschaft hat mit den Tieren des Feldes, nicht mit den Haustieren, mit der Milch, Katze, der Wauwau und Pferdchen, der Kuh, nicht mit den Haustieren, sondern mit den Tieren des Feldes. Den Tieren des Feldes, wie er mit denen Gemeinschaft hat und herrscht über sie, nicht brutal, sondern in Liebe. Das war einmal. 1000 Jahre lang. Denn 1000 Jahre sind wie ein Tag, und ein Tag sind 1000 Jahre. Und das 6-Tage-Werk, das sind ja eigentlich 6000 Jahre. Aber davon sprechen wir jetzt nicht. Das war Nummer 1. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Deshalb, wenn die Erde dich bedrückt, wenn du der Himmel über dir verschlossen ist und ehren, und du hast keinen Zuspruch und Kraft und Freude und Friede vom Glanz des Himmels, wenn der nur selten mal so leuchtet wie heute, an diesem schönen Sonnentag, diesen schönen Vorfrühlingstag, dann glaube, Anfang und Ende reißen sich die Hände. Jetzt kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde. Aber das Ende einer Sache ist immer besser, gewaltiger, herrlicher, strahlender, vollkommener als der Anfang. Und wenn schon der Anfang so schön ist, wenn schon jetzt eure Schweiz, eure Berge, wenn die Sonne untergeht, so schön leuchten, wenn schon der Anfang, wenn schon die gefallene Schöpfung so schön ist, was meint ihr wohl, wie die erneuerte, verklärte Schöpfung ohne Sünde, ohne Schweiß, Blut, Tränen, wie die das sein wird? Unfassbar schön, vollkommen. Jerusalem, du Schöne, da bekommt man eine Sehnsucht nach der oberen Welt, der die nie gehabt hat, der mal am Sterben war oder im Sterben, nah, ganz nah am Tod. Ich war das mehrmals in meinem Leben, der weiß etwas davon. Dass man sagt, Jerusalem, du hochgebaute Stadt, das Goldene. Und Gott, ich wäre in dir, mein armes Herz, ein Groß, der langen hat und ist nicht mehr in mir. Das ist unser Herz gar nicht mehr in uns, das ist unser Herz und Gott schickt das Herz da hinein, wo ihr ewig wünscht zu sein. Jawohl, Anfang und Ende. Zweitens, Finsternis. Wo finden wir am Anfang die Finsternis? Im zweiten Vers, 1. Mose 1, Vers 2. Ohne Finsternis war über der Fläche der brausenden, rauschenden Tiefe oder über der Fläche der Angesichter des Abgrundes ist das strahlende Angesicht Gottes und Christi im Himmel Es gibt ungesicherte Abgründe der Wunden. Wir sehen uns nach deinem Angesicht, aber nicht nach den Angesichtern des Abgrunds, den Dämonen und Teufeln. Meine Freunde, Finsternis werden sie genannt, Finsternis war in der Tiefe. Und die Angesichter des Abgrundes waren verdunkelt. Das war am Anfang. Aber jetzt kommt schon leicht in der zweiten Hälfte des zweiten Viertels. Kommt schon die Erlösung! Gott hat die Schöpfung noch gar nicht gesehen. Und da drängt es den Heiligen Geist, der eine Person ist, drängt es jetzt schon etwas über die Erlösung zu sagen. Und der Geist Gottes schwebte brütend über der Fläche der Wasser. Wasser sind ein Produkt der Verwesung. Wasser sind ein Mittel zur Reinigung. Deshalb wird durch Wasser gereinigt. Feuer ist ein Produkt der Zerstörung. Zerstört sich selbst. Aber Wasser ist auch ein Produkt des Ausscheidens des Bösen. Deshalb hat Gott ein Feuergericht und ein Wassergericht. Ich muss aber umgekehrt sagen, ein Wassergericht, denn die erste Schöpfung ging durch Wasser unter. Und die jetzige Schöpfung, so schön sie auch ist, die geht durch Feuer unter. Himmel und Erde werden vergehen. In einem ungeheuren Weltenbrand. Die alten Germanen haben das genannt, ein Muspidi, der Weltenbrand. Das ist der Anfang. Die Erde war wüst und leer, die Finsternis war über der Tiefe. Aber der Geist Gottes schwebte brütend über diesen Angesichtern des Abgrundes. Der Geist Gottes, der brütet etwas aus. Das ist am Ende. Aber er brütet etwas aus. Und das, was der Heilige Geist ausbrütet, mit den Kräften des Vaters und Sohnes gefüllt, das ist Erklärung und Vollendung. Steht schon im zweiten Vers der Bibel. Jetzt gucke ich wieder hinten nach und lese euch aus Offenbarung 22 den fünften Vers. Das ist ja das letzte Kapitel, das ist 22 Kapitel der Offenbarung. 22, Zahl der Leiden. Geht das Leiden nur. 22, Nacht, also die Finsternis, die Nacht, wird nicht mehr sein. Und kein Bedürfnis nach einer Leuchte und nach dem Lichte der natürlichen Sonne. Denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Äon zu Äon. Das ist das Ende. Keine Nacht mehr. Nacht wird nicht mehr sein. Dann ist jede Finsternis geschwunden am Ende. Dann gibt es auch keinen Fürsten der Finsternis mehr. Es gibt ja keine Finsternis mehr. Keine Nacht, kein Grauen, keine Angst, keine Angesichter des Abgrundes gibt es mehr. Nacht ist vorbei. Da ist alles Tag, alles Licht, alles heil und hell und herrlich. Das ist das Ende. Anfang und Ende reißen sich die Hände. Und wenn ihr das wissen, ihr steht da drin, mittendrin, in diesem unerhörten Spannungsbogen zwischen Licht und Finsternis, zwischen Anfang und Ende. Aber der Anfang und das Ende ist nicht ein gewöhnlicher Zustand. Naja, der Anfang, das Leiden, erbärmliches Ende, das Groß und Schön. Nein, der Anfang, das Ende. Ist eine Person. Ich bin der Anfang, ich bin das Ende. Jesus ist der Anfang. Jesus ist das Ende. Jesus ist der Spannungsbogen. Jesus ist der Pontifex, der Brückenbauer. Der diesen unerhörten Spannungsbogen von den Verhandlungen am Anfang und den Ergebnissen am Ende baut. Dein Heiland, dein Retter, den du gehörst und der dir gehört. Das waren nur zwei. Finsternis. Drittens. Jetzt wird es noch interessanter. Sonne und Mond. Wollen wir sehen, wie die am Anfang sind und wie sie am Ende sind. Das wollen wir jetzt sehen. 1. Mose 1, immer noch 1. Mose 1, Vers 14 bis 16. Es werden Lichter an der Auszählung des Himmels. In den Tag, in der Nacht, zur Zeit. Gott ist kein Zerreißer. Gott hat keine Freude an Zerrissen und Verteidigen. War mein Mann, war ein Verräter. Und der hat aufgehängt, ist runtergefallen, Und da ist unser Bauch aufgeplatzt, die Därme kamen heraus, die der Rüst zerrissen. Es war eine Stadt, die hat gesündigt, da wurde sie zerrissen. Wie heißt die Stadt? Jerusalem. Also jemand noch eine Stadt, die auch zerrissen wurde? Berlin. Wer die Bibel versteht, versteht die Weltgeschichte. Und wer die Bibel nicht versteht, versteht die Weltgeschichte auch nicht. Also noch einmal. Nacht und Tag geschieden. Und dann heißt es, das große Licht ist zur Beherrschung des Tages, Sonne. Und das kleine Licht, der Mond, ist zur Beherrschung der Nacht. Und die Sterne. Das sind dann die Geschöpfe. Dazu gehören auch wir. Wir sind auch Sterne Gottes. Ihr seid Leuchtfeuer Gottes. Ihr scheinet die Sterne in der Nacht. Das steht im Philipperbrief. Was ist das alles so schön und so wunderbar? Aber jetzt gehen wir ans Ende. Jetzt gehen wir ans Ende. Ich lese. Offenbarung 21, Vers 23. Offenbarung 21 und 23. Da heißt es folgendermaßen. Die Stadt, Neue Jerusalem, von Gott erbaut, deren Tore Perlen sind. Unvorstellbar, unvorstellbar. Bedarf nicht der Sonne, braucht keine Sonne. Die Sonne da oben, so schön sie scheint, das Neue Jerusalem, das mal hier unten ist, das braucht die Sonne nicht. Noch des Mondes. Auch ein Mond, was sie erscheint. Dann die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Das Lamm Christus in seiner tiefsten Erniedrigung ist die Leuchte für die Vollendung. Brüder, ich verstehe, dass Menschen, die sagen, so ein Quatsch. Ich verstehe die Menschen. Aber wer einmal angefangen hat, das Wort Gottes zu begreifen, nur ein wenig, denn enthüllt sich jeder Vers in siebenfacher Entfaltung zu wunderbarem Klang. Dass die Tiefen und Schönheiten, wie sie kein Mensch sieht, der empfängt Tröstung, wie sie einer, der die Bibel nicht kennt, niemals empfangen kann. Eines der Worte, das mich seit Jahrzehnten mich am stärksten getröstet hat, das ist auch so ein ganz dummes Wort, über das die Leute lachen. Dummes Wort. Und für mich war der stärkste Trost. Das Wort hieß, oder heißt, ich habe gesagt, den von dem. Eine, die Rede ist, der Einzahl ist immer der Jesus. Wird seinen Esel an den Weinstock binden. Das ist ein dummes Wort, ne? Da habe ich das erste Mal las, vor 50 Jahren, er wird seinen Esel an den Weinstock binden. Da habe ich gedacht, der hätte auch durch seinen Esel, hätte er doch auch einen Staketenzaun binden können, oder einen Felsblock, oder einen Baum, oder sonst wohin. Ist das dann so wichtig, wo der seinen Esel hinbindet? Das ist sehr wichtig, denn der Esel ist der Lastenträger. Und der Weinstock ist der Freudenbringer. Und der Weinstock ist Christus, ich bin der Weinstock. Ich bin der Weinstock, hier soll ich reden. Und der Esel ist nicht nur der Lastenträger. Er hat ja eine wunderbare Last getragen, der Esel. Den Herrn Jesus hat er, als er zu seinem letzten Gang antrat. Und zugleich ist er ein Bild der Prophetie, der Ochse und der Esel kennen die Krippe seines Herrn. Aber mein Volk hat seinen Gott verlassen. Der Esel ist das Bild der Prophetie und des Lastentragens. Wer etwas weiß von der Prophetie Gottes, der kann Lasten tragen. Und wer nichts weiß von der Prophetie Gottes, der kann keine Lasten tragen. Der will jede Last abschütteln. Alles Unangenehme weg damit. Alles weg damit. Alles wegwerfen. Alles weg. Irgendwo. So. Meine Freunde, Völkerpsychologie lernt man nur in der Bibel. Selbsterkenntnis bekommt man nur durch die Bibel. Heil und Herrlichkeit und Zielerkenntnis bekommt man nur Das steht im Buch, das ich euch warm empfehle. Meine Freunde, das ist das dritte, Sonne und Mond werden nicht mehr scheinen. Die Sonne ist ein Flexbeton genug und der Mond auch nicht. Schon im tausendjährigen Reich ist die Sonne siebenmal so hell wie jetzt. Also verbrennt man sich ja? Nein, verbrennt man sich nicht. Die Sonne ist nur siebenmal so hell, nicht siebenmal so heiß. Und der Mond scheint so hell wie die Sonne. Was? Die Sonne ist Christus, der Mond ist Satan. Der Mond scheint so hell wie die Sonne. Wer fassen kann, soll es fassen. Und wer es nicht fassen kann, soll es liegen lassen. Bis er es fassen kann. Ich reite heute nie mehr über die Zielwahrheit. Früher war es so ein bisschen Kampfhahn. Oh, da habe ich dann alle Register aufgezogen. Und am meisten hat es mich dann gefreut, wenn ich dann so einen Prediger, einen Pfarrer überführen konnte. Am meisten Spaß. Danke. Ja, heute sage ich, lassen Sie es doch liegen. Wenn mir heute einer sagt, wissen Sie, mit der Versöhnung des Weltalls kann ich gar nicht anfangen. Sage ich, lassen Sie es liegen. Was ist denn überlegen? Die kommen schon einmal hin. Warten Sie nur, haben Sie nur Geduld, Sie kommen auch hin. Meine Freunde, Sonne und Mond am Anfang, die zwei großen Leuchten, die Lichter, die Welt bewegen. Christus und Satan legen die Welt. Es kommt nur darauf an, von wem sich ein Volk und ein Land bewegen lässt. Das ist unsere Entscheidung. Ich rede menschlich. Aber am Ende, wenn das Neue kommt, soll Jerusalem von Gold, die Erde von Paradiese wird, braucht man keine Sonne, braucht kein Mond mehr. Soll ich es tun? Nein, nein. Der Herr ist unsere Sonne, unsere Leuchte, unser Licht, unser Glanz, unsere Schönheit, unsere Herrlichkeit. Und wer das weiß, der kann eben warten. Warte nur noch ein bisschen. Noch 5 Jahre. Vielleicht die Entwicklung. Nächsten 5 Jahren. Durchaus möglich. Sehr möglich. Oder was noch 50 Jahre. Oder warte für die 100 noch 50.000 Jahre. Warte noch 50.000 Jahre. In alle rum. Für die anderen. Die anderen. Braucht ja dich nicht so lange zu warten. Du darfst auf den Herrn warten. Dann hast du das Ende. Erst das Ende. Brüder, haben wir doch Geduld. Was wir nicht fassen können, das darf mir liegen. Einmal dürfen wir es doch fassen, denn wir dürfen einmal alles fassen. Denn Gott wird sein Alles in allem. Auch im Blick auf unsere Schau, auf unser Glück, auf unsere Vollendung und Herrlichkeit. So, jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Viertens. Ich rede jetzt vom Baum des Lebens. Wo steht er? 1. Mose 2, Vers 9. 1. Mose 2, Vers 9. Das ist der Anfang. Er war also eine Quelle. Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, lieblich anzusehen. Und der Baum des Lebens in der Mitte des Gartens. Den Mittelpunkt, die Mitte, hat immer Christus. Christus ist die Mitte. Allem geschehen. Allerdings. Und selbst wenn ein Neid gestorben ist, finster ist und hängt, die Nacht der Sandgestalt wie ein Verbrecher am Flugholz, da ist er doch und erst recht die Mitte alles weg. Christus ist die Mitte. Und in der Mitte des Gartens den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Der ist daneben. Aber in der Mitte ist der Baum des Lebens. Jetzt wäre viel zu sagen, Erkenntnis des Guten und Bösen. Brauchen wir die Erkenntnis des Bösen? Wer keine Erkenntnis hat, dass er ein Böser oder eine Böse ist, kann das Heil nicht fassen. Deshalb muss man warten können. Brauchen wir. Wir brauchen die Erkenntnis des Bösen, von dem wir ergriffen sind, das uns durchdrungen hat, das uns vergiftet hat, verfolgt, erfüllt hat. Und dann werden wir reif für das Gute, für das uns angepasste, gut heißt Agathos auf Griechisch, angepasst, für das, was uns entspricht. Meine Freunde, der Baum des Lebens am Anfang. In der Mitte des Gartens. Christus. Und jetzt lesen wir vom Baum des Lebens am Ende, Offenbarung 22, das ist der Kapitel der Bibel, Vers 2 und Vers 3. Da heißt es, in der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes des Lebens, die dienen zur Therapie, zur Heilung der Nationen. Da kochen die dann mit den Blättern für Tee oder irgendwie, weiß es nicht, ich fasse es mal ganz kindlich auf. Die Blätter sind zur Heilung der Nationen, werden also diesen verfluchten Nationen endlos unter ihrem Fluch bleiben oder werden sie geheilt? Sie werden geheilt. Wenn der Baum, welcher ist Christus, 12-mal im Jahr 12 verschiedene Früchte bringt, Früchte. Die Früchte sind ja zur Freude und zum Genuss, aber die Blätter sind zur Heilung. Zur Heilung der Nation. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Wir leben in einer verfluchten Welt. Wir leben in einer Welt, wo viel mehr geflucht als gebetet wird. Viel mehr. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes des Lammes wird in ihr sein. Das ist der Baum des Lebens. Fünftens. Der Strom des Lebens. 1. Mose 2, Vers 10. Das ist auch ein großes Kapitel. Der Strom ist das Bild für einen Zufluss aus einer Fülle in eine Öde. Strom, wir sprechen vom Strom der Freude. Und wir lesen in der Wüste, dass sich der Fels löffelte und drückelte. Nein. Und ein Strom tätigte. Das Volk und das Vieh aus der gespaltenen Welt. Volk und das Vieh. Volk war ein Millionenvolk. Waren ja allein 600.000 Männer zwischen 20 und 50 Jahren. Nur Männer. Also dazu kommen die Frauen, dazu kommen die Kinder, dazu kommen die Kreise. War ja ein Millionenvolk. Und das Vieh, die hatten viel Vieh. Weiß ich. Alles wurde gedeiht. Weil der Fels, der geschlagene Fels, die Spalte und er goss einen Strom von Wasser. Der Fels aber, welcher ist Christus, er goss auch Öl. Das ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und der Fels gab auch Feuer. Das ist ein Gericht, ein Bild für Gericht und Vollendung. Feuer. Der Fels gibt auch Schatten. Dass man in der glühenden Sonne nicht umkommt. Das alles macht der Fels. Aber wir sind ja hier beim Strom. Bleiben wir beim Strom. Ich habe gesagt, wir lesen in 1. Mose 2, Vers 10, ein Strom aus von Eden. Eden heißt die Wonnen. Das ist eine Mehrzahl. Die Wonnen oder die Seligkeit. Der Garten Eden heißt der Garten der Wonnen. Die Erde wird einmal ein Garten Eden sein. Wird ein Garten sein voller Wonnen und Seligkeit. Wird niemand mehr jammern. Wird niemand mehr klagen. Niemand mehr jammern. Niemand mehr klagen. Das ist unsagbar schön. Und dieser Strom, ihn auszulegen, den Garten zu bewässern, und dann teilte er sich, der Strom, und wurde zu vier Flüssen. Sind ja nicht die vier Flüsse selbst. Matthäus-Evangelium, Markus-Evangelium, Lukas-Evangelium und Johannes-Evangelium.
Die vier Flüsse. Das eine ist der Deutung. Aber ich kann euch auch die andere Deutung sagen. Der erste ist der Pison und der zweite der Havilaflug. Und dann ist der zweite der Siho und der dritte ist der Hideckel und der vierte ist der Frat oder der Euphrat. Das sind die vier Ströme. Die vier Ströme. Weil Norden, Süden, Osten, Westen. Weil es vier Winde gibt. Die vier Winde. Vier ist nämlich die Zahl der Erde, der Schöpfung. Vier. Ja? Ach, das ist alles, alles großartige Dinge. Es gibt nur eine Figur, die hat vier gleiche Winkel und vier gleiche Seiten und so weiter. Das ist Quadrat. Quadrat, so wie auch der Kreis, die Kugel, alle Normalformen sind. Und dann die Ellipsen, die Bahnen der Sterne und so weiter. Hat alles seine tiefe geistliche, göttliche Bedeutung. Die ganze trockene Mathematik, was sehr trocken ist, für die, die nicht hineinschauen. Auch die meisten Mathematikprofessoren haben ja keine Ahnung von diesen Dingen. Die ist lebendig, voller Geist und Leben, der ein Mensch seine Bibel lesen kann. Also der Strom des Lebens, ausgehend von der Mitte, Lande Eden, und jetzt lesen wir das Ende, Offenbarung 22,1. Offenbarung 22,1. Da heißt es, und er teilte dir einen Strom von Wasser des Lebens. Das ist nicht das gewöhnliche H2O. Das ist Wasser des Lebens. Der von diesem Wasser bringt, das ich ihm geben werde, dann wird dies dürften bis hinein in den Äon, bis hinein ins tausendjährige Reich. Sagt der Herr Jesus zu dem Weib, dem ritterlichen Weib am Brunnen. Aber das Wasser, das wir trinken, das ist mehr oder weniger verklärt. In Deutschland haben sie aus Angst vor Ansteckungskrankheiten haben die Amerikaner im ersten Jahr jetzt nicht mehr. Alles Wasser verklärt. Das ist Wasser nach Kürz schlägt, dass man gar kein Wasser mehr trinken kann. Ja. Haben sie zur Befreiung befreit. Naja, gut, weiter. Und da meint ja eine Befreiung von Osten her, die wäre besser als eine von Westen. Am besten ist die Befreier, die Befreiung des wahren Befreier. Wisst ihr, wer der ist? Der heißt Jesus Christus. Ja. Also, noch einmal der Strom des Lebens. Bei Dingen, die in einer zu großen Spannung leben, gibt Gott wieder eine ganze Reihe von Mittellösungen. Und so finden wir auch für den Strom nicht nur am Anfang die Aussagen und nicht nur am Ende, sondern es gibt eine wunderbare Geschichte des Stroms. Eine ergreifend schöne Geschichte. Die finden wir in Hesekiel, Kapitel, in Schriftgelehrten, 47, jawohl, 47. Ich lese mal ein bisschen Vortrag aus. Da wird euer Herz weit und froh werden. Und will euch auch ganz kleine Tipps geben. Hesekiel 47, von Strom. Da macht nämlich der Prophet Hesekiel in diesem Strom oder an diesem Strom merkwürdige Erlebnisse, merkwürdige Erfahrungen. Hesekiel 47 führte mich zurück zur Tür des Hauses, Wasser flossen unter der Schwelle des Tempels hervor nach Osten. Ah, der kommt nicht aus dem Boden, der Strom, wie vorne. Der kommt auch nicht aus Eden oder gar aus Christus. Aus dem gespaltenen Bild, der kommt aus der Schwelle des Tempels, die Wasser flossen herab und so weiter. Und dann ist das zuerst der Strom und der ging uns dann die Knöchel, die Füße im Wasser. Und dann ging der Strom bis an die Knie. Und dann ging der Strom bis an die Lenden, bis an die Hüften, hier wo der Sitz des Lebens ist. Und dann war der Strom so tief, dass er gar nicht mehr drin stehen konnte. Da musste er schwimmen und war umgeben von allen Seiten von diesem Strom. Die Füße, das heißt, das Fundament unseres Glaubens, auf das wir treten, Golgatha. Die Knie, das heißt, wir führen jetzt ein Gebetsleben, wir knien nieder und übergeben unser Leben täglich neu dem Herrn. Die Hüften, das heißt, unsere geheimsten Lebenskräfte, unsere Empfindungen. Du erforschst Herz und Nieren, das sind die Nieren, ja. Herz und Nieren. Und dann ist der Strom so stark, so groß, dass wir gar keinen Fuß mehr fassen können. Und so erleben wir den Strom des Lebens. Das sind alle Strom des Lebens hier. Die einen, den geht er aber nur bis an die Fußsohlen. Und den anderen geht er bis an die Nieren. Den anderen an die Hüften, an die Nieren. Und den dritten, den trägt der Strom, er trägt ihn hinein in die Herrlichkeit. Das ist mir 46. Was gibt es für wunderbare Lieder über den Strom? Schweiß ein Strom. Das herrliche Blut fließt wunderbar still durchs Land. Ja, heißt in einem amerikanischen Lied. Oder englischen, heißt es. Meine Freunde, der Strom. Jetzt haben wir schon fünf Dinge. Himmel und Erde am Anfang und Ende, Finsternis und keine Finsternis am Anfang und Ende, Sonne und Mond am Anfang und Ende, der Bau des Lebens am Anfang und Ende und der Strom des Lebens. Aber ich nenne euch noch ein paar wunderschöne Dinge. Gedacht. Die Stadt, die erste Stadt, die von der wir lesen, war einfach des Fluches. Denn Gott hat den Menschen gesagt, sie sollen sich nicht zusammenballen und dann in ihrem Hochmut einen Turm bauen bis an die Wolken, sondern sie sollen zerstreut wohnen. Denn in zusammengeballten Orten der Großstädte, die die schrecklichsten und furchtbarsten Verbrechen und Mächter der Bosheit und Sünde. Und deshalb darf Gott nicht zusammenballen. Das Bauen ist ein Spiel des Trotzes gegen Gott, sondern auseinandergezogen. Wer die Bibel kennt, die Gedanken Gottes, der ist auch über alle diese Probleme im Bilde. Aber ich kann wieder diese erste Vorkommen von der Stadt in der Schrift lesen, das ist 1. Mose 4,17. 1. Mose 4,17. Kein Er kannte sein Weib. Das heißt nicht, kein Namen Weib hat er schon gehabt, aber er hat es erkannt. Das ist richtig. Und sie war schwanger. Und gebar Henoch. Und er, oder Hanoch, das ist nicht der Henoch, der Schütze von Adam, der nicht. Hanoch. Und er baute eine Stadt. Oder er wurde ein Stadterbauer. Und benannte Kain mit seinem Sohn und benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Hanoch. Die erste Stadt wurde von Kain, den flüchtenden, fluchbeladenen Bruderberger Kain erbaut. Und dann nannte er nach seinem Sohn Hanoch. Die Stadt ist dann Hanoch. Das war die erste Stadt. Und das war der Anfang der Sünde. Denn dann geht es weiter. Und dann kommen die Ersten, die Waffen machen, aus Eisen, und die ersten Künstler, die Kunstwerkzeuge machen, Laute und Flöte und so weiter. Und dann Hämmerer und Eisen, und Schneidewerkzeuge aus Erz und Eisen und so weiter. Das war der Tubal-Kain und seine Schwester Naama. Aber das ist also der Anfang der Städte. Der Anfang der Stadt ist eine Fluchesgeschichte. Aber es gibt auch eine andere Stadt, von Golde erbaut, von der wollen wir auch lesen. Wir sehen gleich das Ende, denn die Väter kennen das, was am Ende ist. Offenbarung 21, 2. Und sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herniederkommen von Gott, bereitet die eine für ihren Mann geschmückte Braut. Ich höre deine laute Stimme aus dem Himmel sagen, Singer, die Witwe oder das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott wird bei ihnen sein, ihr Gott, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und so weiter, und so weiter. Bis es heißt, und der Tod wird nicht mehr sein. Da kommen wir nachher dran. Hier haben wir die Stadt. Ergebnis der Fluche, Ergebnis der Liebe Gottes. Sie kommt wie eine geflüchtete Braut. Ein Bild für Israel. Aber die himmlische Stadt, das himmlische Jerusalem, ist nicht nur die Mutter Israels, es ist unser aller Mutter. Merkt ihr was? Und deshalb freue ich mich auch auf das himmlische Jerusalem. Das ist ein Würfel. Ein Würfel. Und wenn dieser Würfel aus Gold hineingestellt würde in die Erde, wie sie jetzt ist, dann wäre beinahe das Innere der Erde ausgefüllt. Aber im Inneren der Erde, da ist nichts. Das goldene Jerusalem, das sind Orte der Tiefe, da ist auch Feuer, aber ein vernichtendes Straffeuer. Das alles nur nebenbei. Und dann kommt die Kruste, und dann die Erde, und dann kommen die anderen weltenden Wesen und die Erde. Nicht innen drin, sondern drumherum. Ich weiß, was ich sage. Ich habe Jahrzehnte gebraucht, bis ich das offen und frei heraussagen konnte. So, ich gehe weiter. Die Stadt 70, die Schlange. Was sagt die Schrift von der Schlange? Ich sage euch jetzt ein Geheimnis, das ihr staunen werdet. Erstens mal, Schlange ist im Hebräischen männlich. Der Schlange. Zweitens, die Schlange hat bei ihrer Schöpfung, war sie nicht so, wie sie später war, sondern sie hatte Feinde. Und hat einen wunderbaren Schwanz und wunderbare Drachenflügel. Das war mehr ein geschwänzter Drache. Ja. Deshalb müsst ihr sagen, der Schlangendrache. Und erst als der Mensch gefallen war, verfluchte Gott oder Schicko sagen, im Lauf der Fallgeschichte, die ich nicht besser ausdrücke, verfluchte Gott die Schlange und sagte, jetzt sollst du von jetzt ab sollst du auf den Bauch kriechen. Daraus geht hervor, dass sie vorher nicht auf den Bauch gekrochen ist. Und wäre das ja gar nicht Strafe gewesen. Zweitens, die Ausgrabung von Babylon, was ist heute der dämonischsten, fürchterlichsten Städte, das wohl wieder bald gebaut werden wird, vielleicht sehr schnell, und das dann in einer Stunde zerstört werden wird, und wo alle Kaufleute der Erde, investiert haben, Babylon, und wo das noch nicht errettete Geschäft machen wir das Volk der Welt, das ist Israel, wo das seinen Sitz hat. Die gottlosen Juden gehen alle nach Babylon. Die Frommen gehen alle nach Jerusalem. Leise, fliehe das Babylon! Wird ihm gesagt. Ich bleibe aber dort, da machen sie gute Geschäfte. Meine Freunde. Und dort fand man Ausgrabung. Und da sah man den Teufel dargestellt in seiner Urgestalt. Denn all diese Dinge, die sind ja mündlich von Adam her. Adam hat ja sehr lange gelebt. Überliefert worden bis auf die heutige Zeit. Mündlich. Aber gültig ist das, was geschrieben steht. Jedenfalls hat man da Bilder gefunden, wunderbare Wesen mit Kronen. Und mit einem Schwanz, mit einem langen Schwanz, und auf Beinen stehen und mit farbigen, leuchtenden Gefiedern. Glaubt ihr, wenn die Schlange so gewesen wäre bei der Eva, wie sie heute ist, die Eva hätte sich mit ihr unterhalten, sich von ihr verführen lassen? Die Eva hat für die Schlange noch mehr Angst als vor Mäusen. Vor den Mäusen haben ja alle Frauen Angst. Aha, jetzt flüstert sie die Frau. Meine Lieben, die Schlange. Ich lese, ich würde es gerne euch näher ausführen. Die Zeit reicht nicht, ich lese 1. Mose 3, Vers 1 bis 7. 1. Mose 3, Vers 1 bis 7. Denkt mal darüber nach, was das steht. Die Schlange war listig vor allem Getier des Feldes. Als vor dem war listiger, könnte man auch sagen, dass der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu den Weibern. Die Schlange, das Listige hier, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Hat das Gott wirklich gesagt? Ist das auch wahr, was Gott sagt? Kann man das glauben? Stimmt das auch? So, das erste Wort der Schlange. Heute wird es hier wieder so, die Schlange. Das, was Gott gesagt hat, das kann man nicht glauben. Märchen, überholt. Märchen durch Mythen. Und das Weib sprach zu der Schlange, von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist. Das ist ja der Baum des Lebens und Leben dran, der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Von diesem Baum hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren. Hat Gott gar nicht gesagt. Die Eva hat immer was dazu gemacht, um Gott als grausam, als ein Diktator hinzustellen und sie nicht anrühren. Hat Gott gar nicht gesagt. Er hat nur gesagt, sie soll nicht davon essen. Das heißt nicht, sie sollen sie anrühren, das heißt es nicht. Aber sie hat das dazu gesetzt, dass sie dienen. Die sind für den, der anfängt, die Sache, der anfängt, Gottes Wort zu verstehen, von tiefster Bedeutung. Also, ihr habt noch was dazu gesetzt. Auch, dass ihr nicht sterbt. Und die Schlange sprach zu den Weibern: Keineswegs werdet ihr sterben. Ich verwüste sie. Gott hat gesagt, ihr werdet sterben. Die Schlange sagt, ihr werdet nicht sterben. So, und wenn habt ihr geglaubt? Die Eva! Ihr Frau! Ihr werdet nicht sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein, wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Ist das gedacht, was hier der Teufel sagte, ihr werdet sein wie Gott. Ist das Wahrheit oder Lüge? Das ist Wahrheit. Aber der Weg dazu ist nicht, der Weg zur Wahrheit ist nicht der Weg des Ungehorsams, des Unglaubens, sondern der Weg des Gehorsams und des Glaubens. Der Teufel lebt von gestohlenen Wahrheiten. Aber der Weg zur Wahrheit, den verbreitet er. Aber die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Der Teufel selbst hat das nicht geglaubt. Er hat zum Beispiel auch nicht geglaubt und glaubt heute noch nicht an eine Rückkehr aus der Finsternis. Das steht geschrieben, Buchios, glaubt der Teufel nicht. Aber wir glauben, dass auf dieses Wort, ihr werdet sein wie Gott. Obwohl aus dem Mund des Teufels kommt, doch eine Wahrheit war. Jetzt wird es gefährlich. Erkennen Gutes und Böses. Erkennen heißt Lebenszeugen durch sich hingebende Liebe. Adam, Kain erkannte sein Geist. Ich werde erkennen, so wie ich erkannt worden bin. Und Gott erkennt Gutes und Böses. Und ihr werdet auch Gutes und Böses erkennen. Dient auch das Böse zum Sieg und zum Triumph der Liebe Gottes. Mein Herr. Ja. Brüder, das wäre eine Bibelstunde oder ein Bibelkurs allein wert, diese Wahrheit. Ich deute sie nur an. Diese Teilung ist riesig interessant. Ihr werdet es erkennen, wie Gott Gutes und Böses. Und das Weib sah, dass der Baum gut war zum Essen und eine Lust für die Augen und begehrenswert, um Einsicht zu bekommen. Wir haben den Begriff des Erkennens noch nicht verstanden. Wir verstehen ihn. Augenlust, weißes Tod und des Lebens. Die Dreistige. Sie sah, schmeckt gut, sieht schön aus und dann bekommt Einblick und kann alles beherrschen. Hier sind die Sünde ihrer dreifachen Entfaltung schon, tritt sie schon auf, die sich später wiederkehrt, in vielen Varianten, beim David, beim Aram, beim Demas und so weiter und so weiter. Findet genau dasselbe Prozess statt, der hier bei der Eva in ihrer Unterhaltung mit der Schlange stattfand. Brüder, denkt ihr nach. So, jetzt sind wir aber lang genug im Vorbild gewesen. Jetzt schnell, Offenbarung 20, 1 bis 10. Jetzt kommt die Hauptsache, denn das Bayern sind die Anfänge. Die Anfänge sind grün, blau, schwarz, arm, elend, sind überflecht, alle Anfänge. Aber alles Ende, alle Endergebnisse sind groß, leuchtend, herrlich, strahlend, vollkommen. Das ist dazu zu der Schlange, Offenbarung 20, 1 bis 10. Offenbarung 20, 1 bis 10. Ich sah einen Engel auf den Himmel herniederkommen, welcher den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen. Die alte Schlange, welche der Teufel genannt ist, und der Satan, wand ihn 1000 Jahre. Darf man das wirklich nehmen? Nehmen wir das wirklich? Hoffentlich nehmen wir das wirklich. Jetzt kommt dieser Ausdruck 6-mal hintereinander vor. 1000 Jahre. 6-mal. Und dabei gibt es heute in Deutschland Gelehrte, gläubige Professoren der Theologie. Die sagen, 1000 Jahre ist falsch, gibt es nicht. Das darf man nicht wirklich nehmen. Wer will nicht erklären, das wirklich zu nehmen, wenn der 1000 Mal hintereinander steht, 6 Mal hintereinander steht, 1000 Jahre. Wer will das nehmen? Die Schlange, der Satan hat hier 4 Namen, alte Schlange, Drache, Teufel, Satan. Teufel ist der Diabolos, der durcheinander wird. Der Scheitan ist der Widerstand Leistende. Der Drache ist der Verführer. Die Schlange ist die Vergiftende. Und wenn sie einen Giftzahn jagt, ihr das Gift in ihr Gebissen etwas. Auch in Christus seine Verse. Meine Freunde, das sind erschütternde Dinge, aber was geschieht jetzt? Was geschieht jetzt? Die alte Schlange wird gebunden. 1000 Jahre. Und nach den 1000 Jahren, da empört sich wieder, gewinnt gewaltige Anhänger, sind gewaltige Heere auch viel größer als die jetzigen Heere. Es gibt Heere von 200 Millionen Menschen, zumindest für möglich halten. Gibt es dann, oder mit Menschen von 200 Millionen Kämpfenden, weil da auch die Dämonen noch dabei sind. Nur mit der genauen Präzision der Wahrheit gilt. Ja, und dann wird die Schlange, diese Verführer, wurde in den Feuer und schweren See geworfen. Und das Tier ist, um der falsche Prophet, diese Lehrten Tag und Nacht peinlich von Äon zu Äon. Solange es Äonen gibt, dauert die Pein des Feindes. So lange. Wie lange das dauert, wissen wir nicht. Dass 50.000 Jahre sind, Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß nein! Die Schlange hat aufgehört, Schlange zu sein. Und wird umgeschmolzen. Und so wie aus Babylon in der Überlieferung von der umgefallenen Schlange in ihrer Verführungsland, so kann man heute auf Altären des Glaubens Bilder sehen, strahlende Gesichter, oder besonders einer, der wiederhergestellte Satan. In Colmar, wer hat gesehen? Was du gehört? Was du gesehen? Auf der Gastricht, wo wiederhergestellte Satan. Ich habe nicht die Original gesehen, aber der Fotografie. Und Dr. Kühner, der Führer dort ist. Frühland, Westland, was sieht das für dich? Ich zähle jetzt noch eines auf und bin am Ende. Ich könnte jetzt reden, die Bedeutung der Geleitung. Etwas ganz Wichtiges, ich weiß auch. Jetzt gibt es doch ein paar Mal neue Mode. Ich muss immer neue Mode kaufen, neue Sachen, die der arme Mann muss bezahlen. Geleitung. Eine wichtige Sache, Kleidung, Nahrung und Wohnung, die drei wichtigsten Grundbedürfnisse des Menschen. Die Kleidung am Anfang und die Kleidung am Ende. Die geflüchteten, zusammengestoppelten Feigenblätter, um die Schande der Bösen zu bedecken am Anfang und am Ende die weißen Gewänder für die Gerechtigkeiten der Heiligen. Weiße Büssus, die weiße Wohnung. Kleidung. Ich will nicht was sagen von der Mühe und dem Schmerz, wie sie eingeführt wurden und der Schmerzen Kinder gebären und der Schmerzen von Kinder erziehen, aufpeppeln, was das für eine Arbeit und Mühe ist. Und am Ende über Mühe und Arbeit. Ich könnte etwas sagen über den Fluch und könnte etwas sagen über den Tod. Ich sage nur etwas und damit bin ich am Ende für den Tod. Und über den Fluch. Fluch wird nicht mehr sein. Heute wird der Fluch hat gesegnet. Am Ende aller Wege Gottes gibt es überhaupt keinen Fluch mehr. Da wird nur noch gesegnet. Wird man gesegnet. Da segnet einer den anderen. Und grüßen, wenn man sagt, guten Tag. Und der andere sagt, guten Tag. Oder Gott grüße dich. Das ist ja ein Segen. Grüßen ist Segen. Grüßen ist Segen. Und wenn einer Italiener sagt, Arrivederci, auf Wiedersehen, wir werden uns wiedersehen. Gott und seine Schöpfung werden sich wiedersehen. Derselbe und ohne Fluch. Fluch wird nicht mehr sein. Wie der Tod. Tod ist Trennung von Gott. Tod ist Trennung von Gott. Gut, der Tod ist noch viel mehr. Der Tod ist auch ein Engel für. Der Tod ist auch ein großer Raum. Der Tod. Der Tod ist auch ein Zustand. Alles der Tod. Aber im tiefsten Grunde ist Tod Trennung von Gott. Der Tod wird nicht mehr sein, das heißt, es wird nicht mehr von Gott getrennt sein. Das ist dann das Ende. Anfang und Ende reichen sich die Hände. Die Väter sehen den, der von Anfang ist, und den, der am Ende sein wird. Und die Schrift wirft uns wunderbare Schatten und Lichter auf die Entwicklung. Und wir können ausharren, in deinen Ängsten und Nöten und Versuchungen und Anfechtungen und Enttäuschungen und Bitterlichen des Lebens. Oder, Schwester, du kannst dir mit Freuden ausharren, wenn du diese göttlichen Wahrheiten in deinem Herzen trägst und sie bewahrst, dann ist in dir ein Frohlocken, das nie mehr ertötet werden kann. Meine Freude wird ewig sein, wenn du das, was unser Gott sagt, im Herzen festhältst. Gott segne euch, ihr lieben, lieben Werner, und tu euch wohl über alle Maßen. Amen.
Feigen. Was bedeutet das? Antwort Gottes. Die sehr guten Feigen, das sind die Juden und ist der jüdische König, den Nebukadnezar in die babylonische Gefangenschaft geführt hat. Das sind die sehr guten Feigen. Wir denken an Daniel und seine Freunde. Die sehr schlechten, ungenießbaren Feigen, das sind die von Nebukadnezar im Lande der Verheißung zurückgebliebenen einzelnen Juden. Also einzelne Juden im Körper sortiert, nicht? Bedeuten was? Feigen. Stimmt's? Wir haben gesagt, dann müssten einzelne Feigen einzelne Juden bedeuten. Stimmt. Dann ist es auch so, wenn Jesus in Lukas 21 jetzt auf dieses Endzeitzeichen Feigenbaum zu sprechen kommt, seht den Feigenbaum, nein, ja, seht den Feigenbaum und alle Bäume, wenn sie schon aufschlagen. Und Matthäus sagt, seht den Feigenbaum, wenn schon sein Zweig saftig wird und Blätter gewinnt. Ja, was ist jetzt vor uns gestellt? Nur ein Zweig des Feigenbaums. Das heißt also, wenn nur ein Teil der Juden, also ein Zweig des Feigenbaums, wenn nur ein Teil der Juden wieder im Lande, denn, jetzt muss noch gesagt werden, ja, gleich Schluss. Als Jesus den Feigenbaum, der keine Frucht hatte, keine Frühfeigen, verfluchte, verflucht seist du für diesen Äon, für dieses Zeitalter, komme keine Frucht von dir, stimmt's? Und Judah, komme keine Frucht von dir. Und alsbald verdorrte der Baum von der Krone bis in die Wurzeln. Was heißt das praktisch? Das Holz wurde starr, verdorrt, erstarrt und die Blätter fallen ab. Jetzt kommt das Gegenteil. Die Jünger sagen, Herr, welches ist das Zeichen des Endes dieses Zeitalters und deiner Wiederkunft am Ende dieses Zeitalters? Antwort, seht den Feigenbaum. Wenn schon sein Zweig wieder weich wird, das Gegenteil von verdorren und starr werden, und wieder Blätter gewinnt, nicht? Das Gegenteil von Blätter abfallen, wenn also die Juden wieder im Lande ihrer Verheißung sehet, sichtbar werden als Staat vor aller Welt, dann fährt er weiter. Dann wisset ihr von selbst, kann man gar nicht mehr wackeln und meinen oder nicht meinen, dann wisset ihr von selbst, indem ihr das geschehen seht, weltgeschichtlich, dass der Sommer, das Reich Gottes, tausendjähriges Reich, vor der Tür steht. Wie weit vor der Tür? Er fällt weiter. Wenn ihr dieses mit dem Feigenbaum geschehen seht, mit dem Staat Israel, wahrlich, ich sage euch, diese Feigenbaumgeneration von heute wird nicht vergehen, bis das alles bis und mit meiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit geschehen ist. Wie oft hören wir, ja, das, was die Juden da machen, wohl im Lande der Verheißung, da hat Gott nichts damit zu tun. Das machen die mit ihren Finanzen und mit ihrem Nationalstolz und weiß was nicht. Ja, Jesus sagt ja, nur im besten Fall wieder Blätter, also die äußeren Formen nicht. Wenn es nur schon so weit ist, das Reich, dass wir wissen, dass das Reich Gottes vor der Tür ist, innerhalb einigen Jahrzehnten, seit 48. Das genügt nicht. So, aber was fehlt noch? Die Früchte. Besonders die Frucht, nach der Gott sich sehnt, nämlich die Frühfeige. Wir lesen die Stelle noch, schlagen auf. Vielleicht zuerst Hosea 9, Vers 10. Hosea, erster kleiner Prophet, Kapitel 9, Vers 10. Ich fand Israel wie Trauben in der Wüste. Israel, wie eine Frühfrucht am Feigenbaum. Also was haben wir vor uns? Sowohl den Weinberg als den Feigenbaum. Wir haben ganz Israel, ja, in der Wüste und Juda wieder vorerst. Aber da ist schon die Rede damals als Frühfrucht. Denken wir, wer war da? Ein Josua, ne? Der Sohn Nuns, der Christusvordarsteller. Dann haben wir die Glaubensmänner, der wie ein David und so weiter, das waren die Väter. Die Väter sogar vorher Abraham und diese leuchtenden Glaubensmänner in Israel als Vorbild. Schon eine Frühfrucht damals, aber in der Zeit Jesu vor 2000 Jahren nicht. Wie war es denn mit den Jüngern? Sie hatten das Wunder der Speisung der 5000 erlebt, und dann heißt es nachher, denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihre Herzen waren verhärtet. Und in der Nacht von Golgatha spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet mich euch alle in dieser Nacht an mir ärgern, mich alle verlassen. So sah es aus. Dann das feine Wort in Micha 7. Micha 7, Vers 1 und 2. Wehe mir, denn mir ist es wie bei der Obstlese, wie bei der Nachlese der Weinernte. Keine Traube zu essen, keine Frühfeige, die meine Seele begehrt. Jetzt verstehen wir den Herrn Jesus geistlicherweise. Des Morgens früh, da ihn hungerte, sah er von Weitem einen Feigenbaum im Blätterschmuck. Dann wusste er, also der müsste jetzt Frühfeigen haben, nach der Natur des Feigenbaums. Denn wie in gleichem Maße wie die ersten Blätter zu sprossen beginnen, wachsen aus der Rinde der Äste des Feigenbaums kleine Feigen. Das sind aber noch keine Feigen, sondern im Innern dieser kleinen Feigenformen, die heranwachsen, ist die Riesenzahl der Blüten verborgen, unsichtbar. Und in dieser Unsichtbarkeit wird auch die Fruchtbarkeit, die Befruchtung vollzogen. Und dann verwandelt sich der ganze riesige, verborgene Blütenstand in das wunderbare Fruchtfleisch der Feige. So wunderbar ist das, was Gott schon in der Natur uns vom Feigenbaum zu sagen hätte. Da gäbe es schon allerhand nachzusinnen. Frühfrucht vom Feigenbaum, nach der meine Seele begehrt. Gott, finde keine. Wehe mir. Jetzt aber haben wir unser hohes Lied, das Lied der Lieder vor uns. Im ganzen Neuen Testament finden wir keine weitere Hoffnung für den Feigenbaum, als nur wie weit, dass er wieder Blätter gewinnt. Dann haben wir, glaube ich, heute früh oder gestern bezeugt, den vergleiche ich mit einem Haushalter, einem Schriftgelehrten, einem Haushalter, der aus seinem Schatze Neues und Altes. Die Probleme, haben wir gehört, die das Neue Testament stellt und die Fragen, die sind im Alten Testament beantwortet und die des Alten im Neuen. So hat Gott dafür gesorgt, dass wer nicht beide anerkennt, kommt nicht hinein und sieht nicht durch. Also, die schönste Aussage, ihr könnt die ganze Bibel durchstöbern, wie ihr wollt, finden wir nun im Hohen Lied. Wir lesen noch einmal in Kapitel 2, Vers 10 an. Mein Geliebter hob an und sprach zu mir: Mache dich auf, meine Freundin, Mithirtin, Herdengenossin, haben wir gesehen, meine Schöne, und komm, denn siehe, der Winter ist vorbei. Der Regen ist vorüber, er ist dahin. Die Blumen erscheinen im Lande. Das heißt, jetzt beginnt Gott Herrlichkeit zu wirken in Israel. Die Zeit des Gesanges ist gekommen. Gab es denn andere Zeiten? Wie steht? Weinens und Klagens. Und du solltest noch eine Stelle wissen, die wir von Jugend an kennen. Ich denke es gar nicht so böse. Ein feines Wort am Anfang eines Psalmes, ich weiß nur, in meiner Bibel steht das auf der rechten Seite, in der linken Kolonne, in der Mitte. Nicht? Ja. Das heißt, ich würde es bald finden. Nicht? Das heißt, deiner hat schweigend der Lobgesang. Also Gott wartet 2000 Jahre, bis wieder in Jerusalem in seinem heiligen Tempel Lobgesänge ertönen. ein ergreifendes Wort. Deiner Gottes hart schweigend der Lobgesang. 2000 Jahre verstummt. Was Israel, Jerusalem, was den Feigenbaum betrifft. Und jetzt, die Zeit des Gesanges ist gekommen. Und wir sagen jetzt schon Halleluja. Die Zeit des Gesanges ist gekommen und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Was ist denn das, die Stimme der Turteltaube? Der Heilige Geist ist im Begriff, sich niederzulassen. Nicht? Jetzt findet die Taube für die Sohle ihres Fußes mal einen vorläufigen Ruheplatz. Nicht? Die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande und jetzt der Feigenbaum rötet seine Feigen. Und die Weinstöcke sind in Blüte, geben Duft. Der Feigenbaum rötet seine Feigen, während die Weinstöcke erst in Blüte stehen. Wer kommt zuerst dran im Haus Israel? Der Feigenbaum. Frucht zu bringen und dann aber wunderbarste Frühfeigen. Schöner könnte es nicht gesagt werden. Und die Weinstöcke stehen in Blüte, geben Duft. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Und in dem Zusammenhang ist das vorerst wer? Die Tochter Zion erneuert die Braut, das Weib des Lammes. Darf ich voraus blickend im Hohen Lied drei Verse lesen, die typisch prophetischen Zeitvorauscharakter haben. Wir werden es schon ahnen, wenn wir es hören, wenn wir es lesen. Und zwar in Kapitel 3, Vers 6 vorerst. Wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste her, wie Rauchsäulen durchduftet von Myrrhe und Weihrauch, von allerlei Gewürzpulver des Krämers? Siehe da, Salomos eigenes Tragbett, 60 Helden rings um dasselbe, von den Helden Israels. Sie alle führen das Schwert, sind geübt im Kriege. Erste Stelle, zweite Stelle, Kapitel 6, Vers 10. Wer ist sie, die da hervorglänzt wie die Morgenröte, schön wie der Mond, rein wie die Sonne, furchtbar wie Kriegsschar und so weiter. Drittes Wort, Hohelied 8, Vers 5. Wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste her, sich lehnend auf ihren Geliebten? Unter dem Apfelbaum habe ich, unter dem Apfelbaum habe ich dich geweckt. Dort hat mit dir Wehen gehabt deine Mutter, und dort hat Wehen gehabt, die dich geboren. Wer ist sie, die da heraufkommt? Dann haben wir ja das Wort, die Helden, diese 60 sind Helden aus Israel. Und wenn wir